Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Wir sitzen da in unserem Trautkasten am Böllerberg und es freut mich besonders, dass wir nach längerer Zeit wieder einen Gesprächspartner bei uns haben, weil ich finde es einfach extrem cool, dass wir einfach beim Podcast Wurstgeflüster nicht nur über die besten Wurstspezialitäten reden, sondern auch mit Menschen, denen die Leidenschaft zu guten Fleisch- und Wurstspezialitäten das Ganze im Herz tragen, Gespräche führen. Und heute habe ich einen echt netten Freund von mir, große Ehre, in Martin Kasper bei mir. Er ist Fleischsommelier, Cortador, hat ein mega geiles Grillgeschäft aufgebaut mit dem Grill Heaven und hat sehr, sehr eine große Leidenschaft, so wie wir auch haben, zum Thema Grillen. Und hallo Martin.
Servus.
Danke, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, nachdem ich die Barbara Stöckel bis jetzt nicht eingeladen hat zum Frühstück bei mir, ist es ja doch viel, viel schöner.
Ja, und wir haben auch eine schönere Lage und es ist auch nicht Frühstück, sondern wir tun schon aussehen. Martin, danke, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen?
Boah, was soll ich denn sagen? Mein Name ist Martin Kasper, 53 Jahre alt, glücklich verheiratet, zwei Kinder, seit 30 Jahren selbstständig mit verschiedenen Firmen. Habe nach 30 Jahren eigentlich beschlossen, dass ich mich zur Ruhe setze. Zum Ruhe setzen ist aber leider nicht gekommen, weil ich habe mir einen Bauernhof gekauft, einen kleinen, der jetzt alles abverlangt, was es gibt. Und plötzlich sehe ich, wie schwer es Landwirte eigentlich in Österreich haben.
Und das ist auch der Grund, warum du da bist, weil im Endeffekt taugt mir das so, dass wir eine Freundschaft haben und dass du im Endeffekt nicht nur die Seite vom Grillen, von Geräten, von dem allen kennst, sondern jetzt einfach tiefer in diese Materie eintrittst und auch die Landwirtschaft kennenlernst. Und da haben wir so viel zum Sprechen und ich glaube, deshalb taugt mir das so, weil du bist nicht nur ein Freund von mir, sondern ein Vorbild von mir. Das heißt, im Endeffekt, das ist schon cool, einfach diesen Weg zu gehen, neue Wege zu beschreiten und einfach mit durch diese Leidenschaft zum Fleisch, zum Grillen einfach das machst, was wir die nächste Zeit gemeinsam besprechen werden. Und
vielleicht auch das eine oder andere gemeinsam umsetzen werden.
Genau, und deshalb danke, dass du da bist. Also gerne. Richtig, richtig cool. Und also du hast unsere Zuhörer schon mal kurz vorgestellt, aber wie hat dein Werdegang gestartet oder wie bist du losgegangen nach der Schule?
Ja, ich habe mich relativ schnell selbstständig gemacht mit 21 Jahren als Repro-Fotograf, Lithograf habe ich gelernt, habe schnell gemerkt, wenn du was erreichen willst, musst du dich einfach selbstständig machen. Als Befehlsempfänger war es schwer, da habe ich mir auch beim Bundesheer sehr, sehr schwer getan. Habe mich dann mit 21, wie gesagt, selbstständig gemacht. Das war eine Repro-Firma, ich weiß nicht, ob das noch jeder kennt. Wir haben Druck vorbereitet, also diese ganzen Bilder mit Text zusammenkopiert. Das war früher alles noch reinste Handarbeit, da hat es noch keinen Computer gegeben. Aus dieser Repro-Anstalt ist dann eine Werbeagentur geworden, aus dieser Werbeagentur ist eine Beratungsfirma geworden, habe dann Firmen geholfen, die ein bisschen in Not geraten sind oder aufgebaut haben und habe aber selber auch noch die eine oder andere Firma daneben gegründet und habe dann eigentlich die letzte Firma, die ich gegründet habe, die letzte größere Firma war 2015, das Grill Heaven, habe das eigentlich als Hobby begonnen, weil meine Leidenschaft zum Grillen hat ein Problem gehabt, ich habe die Geräte nicht in Österreich bekommen, die ich gerne hätte, habe die importiert aus Deutschland und da habe ich gedacht, da muss doch eigentlich ein Grillgeschäft in Österreich ganz gut funktionieren und habe mir da ein ganz kleines Geschäftslokal gemietet mit 600 Quadratmeter bei der Firma Radatz, die das vielleicht kennen, das ist ein Fleischer in Wiener großer, die ich was von der Werbung und vom Marketing mehr als 20 Jahre betreut habe, wo es dann Freundschaft entstanden ist und habe dort eigentlich ohne großartige Werbung am 13. März 2015 mit einem Mitarbeiter begonnen, haben wir gedacht, das reicht, ich werde mein bester Kunde werden. Mhm. Kann mich noch erinnern, die erste Lieferung von Grillern, das waren so 80 Stück. Meine Frau hat mir damals gerufen beim Ausladen und hat gefragt, ja du spinnst, die werden wir nie verkaufen, was machst du mit 80 Grillern? Ja, dann haben wir am 13. März aufgesperrt und ich habe mich, das war um 9 Uhr mit einem Mitarbeiter und plötzlich sind Leute vor der Tür gestanden und das Einzige, was ich an Werbung gemacht habe, dass ich in einem Channel, wo es ums Grillen geht, geschrieben habe, erster Grillshop Österreichs eröffnet in Vösendorf bei Wien. Und plötzlich sind die Leute dort gestanden. Und ich habe um 9 Uhr am 13. März 2015 aufgesperrt und zu Hause bin ich gekommen zum Geburtstag meiner Tochter am 6. September. Also der Zulauf war von ersten Tag derartig groß, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und diese 80 Griller, die ich geglaubt habe, mit dem komme ich die ganze Saison aus, waren am ersten Wochenende verkauft. Und so ist es einfach losgegangen. Und geendet hat es dann, die Firma gibt es ja noch, ich habe 2021 dann verkauft mit rund 20 Mitarbeitern und wir haben nicht 80 Griller, sondern 8000 Griller im Jahr verkauft. Und ja, war eigentlich eine sehr, sehr spannende, interessante Zeit. In dieser Zeit habe ich mir viel weitergebildet, Küchenmeister, Diplom, Fleischsommelier, da habe ich ja die kennengelernt, lieber Robert.
Richtig.
Wir haben ja zu Beginn bist du da gekommen wegen einem Griller.
Richtig.
Und den hast du dann auch bei uns und so ist eine Freundschaft entstanden. Dann haben wir uns beim Grillen, beim Richard Rauch getroffen und genau. Seitdem sind wir befreundet. Und die Leidenschaft Grillen vereint uns.
Und das ist das Spannende, wenn einfach sie Leute wie ich, der was vom Fleisch kommt, der was einfach, ich bin ja komplett anders zum Grillen gekommen wie der Martin. Er ist über die Geräte gekommen und hat gesagt, na, wo kriege ich die coolen Geräte her? Und ich bin eigentlich fürs gute Fleisch gekommen. Also es ist ja spannend. Und wie bist du wirklich überhaupt zu dem Thema gekommen? Hast du gesagt, na, Grillen, taugt mir?
Das war, Kochen und Grillen war für mich immer der Ausgleich zur Arbeit. Ich habe 70, 80 Stunden gearbeitet, jahrelang. Und wenn ich dann zu Hause war, gegessen habe ich immer schon gern. Das mit Feuer, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mir selber einen Griller gebaut und da haben wir die Würsteln mit dem Staberl, auch in der Steiermark, in Wenigzell war das gegrillt. Und das Feuer, das ist immer schon interessant. Wen interessiert das nicht? Feuer und dann Essen, das passt einfach super zusammen.
Und hättest du gesagt, die Qualität ist nachher gekommen oder war für dich zuerst das Thema Griller und dann das Thema Qualität? Oder?
Nein, das ist auch eigentlich eine interessante Geschichte, dass ich bei meinen ersten Kursen immer verwundert war, dass meine Teilnehmer, ich habe ja hunderte Kurse gegeben, Grillkurse, und habe immer so 20 Teilnehmer gehabt und die waren immer verwundert, warum ist das so gut und warum ist das so weich und warum schmeckt das so. Und ich habe mich eigentlich immer gewundert, weil ich wusste ja, ich mache es ja nichts anderes seit vielen Jahren als die auch mit diesen Geräten und bin unwissentlich eigentlich auf die Qualität gestoßen, die ich immer schon hatte. Weil es war so, dass ich kann mich erinnern, als Kind mit meinem Opa oder auch dann mit den Eltern, wir sind einmal in der Woche oder einmal im Monat zum Bauern gefahren. Früher hat es sich ja gar nicht gegeben zu meiner Zeit. Das sucht sich so früher an, so alt bin ich gar nicht. Aber das Fleisch haben wir früher schon immer beim Bauern gekauft. Meine Großeltern kommen aus dem Burgenland, das war einfach die Verbindung immer da, Obst, Gemüse, wir haben das einfach immer selber geholt und die Qualität hat da von Haus aus schon passt, die ich gar nicht so erkannt habe. Das Einzige, was ich immer schon gewusst habe, dass ich sehr, sehr gern fettes Fleisch esse. Fett ist Geschmacksträger und beim Fett schmeckst du schon, ob das Tier jetzt gute Qualität gehabt hat, selbst Tierwohl schmeckst du im Fett und da hatte ich das Glück, ohne es zu wissen, immer tolle Qualität zu haben.
Ja, sehr spannend. Also, dass du da über dieses familiäre Ding da reingewachsen bist, ist cool. Und über die Marketingfirma hast du dann den Kontakt zu Radarz gekriegt und über die Geschichte bist du wieder mehr ins Fleischthema eingetaucht in der Zeit, wo du gesagt hast, okay, ich starte mal mit Marketing, mit Werbung und über Radarz bist du wieder zurückgekommen?
Das war ja alles gar nicht so geplant, weil wie ich 2015 das Grill Heaven gegründet habe, wie gesagt, ich habe geglaubt, das ist ein besseres Hobby. Habe die Griller für mich, wäre mein bester Kunde sein. Fleisch auch durch die Firma Radarz, der auf Qualität setzt. Und ich hatte damals auch schon die ganzen Verbindungen, wie gesagt, zu verschiedensten Landwirten, die selber selber produziert haben. Und was ich schon immer wusste, weil ich habe 2006, glaubt man zwar jetzt nicht ganz, sogar die Kosmetikausbildung gemacht, weil wir haben eine Kosmetikfirma in Wien gegründet. Das war so zwischen Kosmetik und plastischer Chirurgie. Das war so Fettverbrennung, Zellulite. Und da ist natürlich Ernährung auch ein wichtiges Thema. Und ich habe auch die Ausbildung zum Ernährungsberater. Das will ich aber gar nicht so reden, weil das habe ich schon längst alles wieder vergessen. Aber da wurde mir ganz, ganz schnell klar, oder da habe ich das Wissen her, was eigentlich für den Körper gut ist. Und da haben wir immer schon geschaut von den Ölen etc., dass wir immer sehr, sehr gute Nahrung zu uns nehmen.
War es für dich eigentlich immer schon klar, dass du sagst, okay, ich mache mich selbstständig und ich werde Unternehmer?
Ich war Kind von, wir waren 5 Kinder, mein Papa war Alleinverdiener. Ich hätte wahnsinnig gern Jura studiert, weil ich so Gerechtigkeitsfanatiker bin. Gott sei Dank habe ich es nicht, mittlerweile weiß ich, dass das gar nicht so gescheit war. Und ich musste eigentlich über einen normalen Beruf, was heißt musste, ich bin froh, dass das so passiert ist. Ich habe zwei Lehren gleichzeitig gemacht und habe mich dann nach dem Bundesheer relativ schnell selbstständig gemacht, weil ich gewusst habe, erstens ist es eine spannende Zeit als Selbstständiger und die Chefs, die ich bis dahin gehabt habe, mit denen war ich alle nicht so glücklich, weil da habe ich immer schon gesehen, das könnte man ja besser machen.
Dann hast du gesagt, starten wir selber durch.
War auch nicht so einfach, weil natürlich als 19-Jähriger gehst zur Bank und sagst, du brauchst damals in Schilling 3 Millionen Schilling. So. Ich mir dachte, ich gehe hin, hol mir so Hop-Hops am Konto und dann gebe ich das einmal aus für die Geräte, die ich brauche. Naja, schmeckt's, die haben mich einmal nur ausgelacht. Hab dann ein bisschen einen Trick gemacht, weil natürlich, ich habe das nicht aufgegeben, den Wunsch der Selbstständigkeit. Und damals war in Birmingham vom grafischen Gewerbe eine große Messe und habe Hersteller von diesen Produkten, die ich gebraucht habe, kennengelernt und mit denen habe ich dann vereinbart, dass ich dieses Produkt in Österreich vertreibe. Das habe ich auch ein Jahr circa gemacht, da waren wir sehr erfolgreich und habe einen kleinen Trick gemacht, darf man gar nicht sagen, weil erlaubt war es ja gar nicht, weil ich habe eine zweite Firma mit einem Freund gegründet. Der hat mir 50% garantiert, dass er die Ware zurückkauft, wenn das nicht ist. Ich habe aber nur 50% bezahlt, habe dann keine 3 Millionen Schilling gebraucht, sondern nur 1,5 Schilling, weil ich die im Vertrieb habe. Und so habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe dann eigentlich nach 2,5 Jahren die 1,5 Millionen Schilling auch zurückbezahlt, weil wir haben gearbeitet wie die Idioten, 80, 90, 100 Stunden und alles, was wir verdient haben, habe ich einfach zuerst einmal den Kredit zurückbezahlt und dann ist es erst richtig lustig geworden, weil dann haben wir natürlich nur einmal reinvestiert und da waren wir dann auch innerhalb kürzester Zeit die größte Repro-Anstalt. Ich habe auch wieder 20 Mitarbeiter gehabt und wir haben richtig gut Geld gescheffelt, aber auch gut Steuern zahlt.
Und es war für dich immer klar, dass du die Repro-Anstalt oder dass du sagst, okay, du gehst in das Thema Werbung damals?
Nein, ich meine, ich habe gern als Kind immer sehr, sehr gern gezeichnet. Mhm. Und Lithograf, das waren ja früher Künstlerberufe. Das war ja, mein Lehrer ist noch mit dem Fiaker in die Firma gefahren. Wir haben ja das 3-4-fache verdient als ein normaler. Und das Zeichnen war mit Grafik, mit Grafiker und Reprofotograf, Lithograf, das war alles früher so Lehrberufe, die in dieses grafische Gewerbe eingespült hat. Und eigentlich hat meine Mutter das Inserat gefunden, dass ich den Lehrberuf Reprofotograf beginne. Und wie es mir das gesagt hat, sage ich, was ist denn das? Dann hat es mir das erklärt, Vorstellungsgespräch, ja, die Lehre habe ich bekommen und in der Firma habe ich dann noch eine zweite Lehre begonnen und habe gleichzeitig eben zwei Lehren gemacht. Das hat mir die Firma damals ermöglicht und ich habe Lithograf, Reprofotograf, also alles, was das grafische Gewerbe betrifft, dort lernen können, habe eine tolle Ausbildung gehabt, alle Abteilungen durchgemacht und das war eigentlich das Fundament oder die Basis dann für die Selbstständigkeit. Und ich hatte das Glück, unter Anführungszeichen, das Glück war dann aber auch wieder Fluch, in einer Zeit hineinzufallen, wo Apple gekommen ist mit diesen ganzen Apple-Computer. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals für einen Computer, fürs Megabyte 1000 Schilling bezahlt. Unvorstellbar. Und mein erster Computer hat kostet 260.000 Schilling. Das war extrem viel, aber kein Vergleich zu den Geräten, die der Mitbewerb gehabt hat. Und ich habe da jetzt ich war der Erste, der auf Apple gesetzt hat. 92 war das. Und ich habe eigentlich eine Repro-Anstalt gehabt in Summe von 1,5 Millionen Schilling, die eigentlich 3 Millionen wäre. Die Mitbewerb hat aber zu der gleichen Zeit 15, 20 Millionen Schilling ausgegeben, weil die haben noch Computer gehabt, die nicht so leistungsfähig waren wie der Apple. Und ich habe einen riesen Wettbewerbsvorteil gehabt. Und irgendwann war das so in die 95, 96, 97er Jahr, da waren eigentlich die größten Firmen Österreichs, die 10 größten Firmen Österreichs bei mir Kunde. Und ich habe mir das aussuchen können, weil ich habe den Preis unter Anführungszeichen nicht ruiniert, aber ich habe zu ganz anderen Preisen kalkulieren können. Und die Qualität, die Apple damals geschafft hat mit diesen neuen Scannern, und das haben die alten alle nicht kennen. Ich habe einen riesen Wettbewerbsvorteil gehabt, bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und ich kann sagen, ich war 5, 6, 7, 8 Jahre konkurrenzlos in dem Bereich österreichweit, kann man sagen.
Wahnsinn.
Also war echt eine coole Zeit. Harte Zeit, viel gearbeitet, aber auch gut verdient.
Aber Fleisch und Grillen war damals zu der Zeit noch nicht ein Thema, oder?
Überhaupt nicht, außer dass ich halt, wenn ich nicht gearbeitet habe, halt gerne am Griller gestanden bin.
Das hast du schon gehabt damals. Also hast du damals schon gern gegrillt und...
Ja, unser Sohn ist 97 geboren, da kann ich mich erinnern, dann war er 99 eine Kindergartenparty. Den ersten Griller, den ich mir schnell aufgebaut habe, das war auf einen Samstagvormittag, einfach Ziegelsteine aufeinander, die wir noch vom Bauern über gehabt haben, einen Rost drüber. Den habe ich dann, glaube ich, 10 Jahre gehabt. Das hat super funktioniert.
Cool.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Haben wir was zum Trinken da eigentlich, weil wir sind ja durstig, ja? Sollen wir zuerst mit einem alkoholfreien
Ich habe einen selber gemachten Apfelsaft mitgebracht. Das ist, ich trinke relativ wenig Alkohol, schon immer auch, vielleicht langweilig, ich habe mein Leben noch nie ein Bier getrunken, aber ich glaube, ich bin ein Apfelsaft-Sommelier. Ich liebe Apfelsaft, ich bin aufgewachsen und ich glaube, auch meine Muttermilch war aus Apfelsaft. Und lustig, und jetzt wohne ich an der Apfelstraße.
Deshalb trinken wir jetzt einmal einen guten Apfelsaft.
Einen Apfelsaft,
zur genau. Apfelstraße kommen wir dann später noch.
Prost. Prost.
Herrlich.
Ist ein Cuvée.
Ja, ist ein Cuvée.
Aus welchen Sorten?
Ja, ich weiß es nicht. Alle verschiedenen.
Wir haben so uralte Bäume und die einen sind sauer, die anderen sind zirs. Und wir haben da ein bisschen was umeinander gemischt und jetzt haben wir sauer, süß. Einfach gut, oder?
Herrlich, pur gut. Traumhaft. Also die Liebe zu den Äpfeln, zur Steiermark, hast du noch, damals wahrscheinlich noch nicht gewusst, aber war schon im Inneren von dir.
Wenn man alles wüsste, was nächste Woche passiert, keine Ahnung.
Keine Ahnung, aber im Endeffekt war es für dich immer klar, dass du sagst, du bist Unternehmer?
Ja. Ja. Das war eigentlich schon, war immer schon klar.
Aber dein Papa nicht, oder? War der Papa auch schon Unternehmer?
Naja, der muss ein bisschen auf die... Ich hoffe, mein Papa und meine Mama, die hören das nicht. Aber... Als einer von 5 Kindern, der Papa Alleinverdiener, war halt natürlich immer Geld ein Thema. Mhm. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte für meine Familie nie ein Problem haben mit Geld. Und wie kommst du Geld, indem du das verdienst? Und darum war eigentlich immer schon klar, die Diskussionen rund ums Geld will ich nicht haben. Also muss ich arbeiten. Und wie ich schon gesagt habe, studieren habe ich nicht können. Das wäre finanziell nicht drin gewesen. Habe ich halt 2 Berufe gelernt und mich schnell selbstständig gemacht.
Und dann ist er weitergegangen. Und heute hast du einige Unternehmen aufgebaut. Bereust du das, dass du gesagt hast, du bist selbstständig gewesen? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, ich habe 30 Jahre wirklich extremst gearbeitet. 70, 80, 100 Stunden. Ich habe auch noch nicht viel von der Welt gesehen. Also wenn ich mir denke, was andere schon gesehen haben, ich habe nicht länger als eine Woche Urlaub gehabt. Wenn wir mit den Kindern auf Urlaub gefahren sind, das haben wir schon immer gemacht, auch auf einem Bauernhof in Kärnten, da haben wir jahrelang ein Apartment gehabt. Wenn sie schlafen gegangen sind, habe ich dann halt gearbeitet bis 2, 3 in der Früh. Das ist ja gegangen als Grafiker oder als Werbeagentur. Und weißt du, wenn du arbeitest, ist ja eigentlich nur schlecht, wenn du das nicht gern machst. Und wenn du das gern machst, ist ja keine Arbeit.
Unglaublich. Also hast du damals wirklich schon gesagt, du machst das, du tust das, du bist Unternehmer mit der Werbeagentur und genau. Gibst Vollgas.
Vollgas.
Kinder waren klar und hast Gas gegeben.
Wir haben ein super, super Familienleben, weil wie alles zählt halt die Qualität mehr als die Quantität. Und ich hab, wir haben uns immer, wie die Kinder gekommen sind, war immer klar, wir werden gemeinsam Abendessen. Und ich habe geschaut, dass ich um 5 zu Hause war. Da haben wir gegessen, dann habe ich mit den Kindern gespielt, habe es niedergelegt. Einfach die Qualität oder die Zeit, die ich gehabt habe, einfach, dass man, meine Frau war ja auch selbstständig, dass wir die mit den Kindern verbringen, in einer hohen Qualität wirklich die Zeit den Kindern widmen. Und ich glaube, aus meinen Kindern sind tolle Menschen geworden. Wir haben ein super Familienleben. Was nutzt man das, wenn irgendeiner um 3 zu Hause ist, liegt auf der Bank, schaut Fernsehen und ist zwar zu Hause 8 Stunden am Tag, aber spielt mit den Kindern nicht, die gehen einem auf die Nerven. Und lieber volle intensive Zeit, Urlaub auch, immer mit den Kindern was gemacht am Bauernhof und Schwammerl suchen gegangen und am Abend haben wir gearbeitet. Das hat gut funktioniert.
Was würdest du sagen in der Zeit als Unternehmer, was sind deine größten Rückschläge gewesen oder deine größten Erfolge?
Das hat beides gar nichts mit dem Unternehmertum zu tun.
Oder menschlich?
Mein größter, ja, reden wir zuerst über die Rückschläge. Die Rückschläge waren eigentlich nur menschlicher Natur, dass ich Leuten vertraut habe, die sich im Nachhinein als ja, Schwindler, Betrüger herausgestellt haben. Das war eher die Rückschläge. Natürlich erlebst du als Unternehmer auch die Rückschläge, wenn du einen Kunden verlierst oder, so wie ich vorher gesagt habe, das Gewerbe plötzlich sich ändert, plötzlich hat jeder einen Computer zu Hause gehabt, war Grafiker, dann hat er zu Weihnachten einen Flachbettscanner gekriegt, war er Reptofotograf und ein Nadeltrunker, war er Drucker, da sind die Preise dann in den Keller gerauscht, aber das war 2006, 2007, 2008. Da habe ich die Schäfchen schon im Trockenen gehabt, das war mir eigentlich egal. Und außerdem mache ich immer gern verschiedene Sachen, das hat man nicht weder. Also Rückschläge, das ist auch so abdroschen. Aus Rückschlägen wächst du. Und aus Rückschlägen lernst du eigentlich mehr als Siege. Wobei mein schönster Sieg, und das war eigentlich gar nichts mit Unternehmen zu tun, das war gegen die Windkraftmafia. Die wollten bei mir um ein Haus rundherum 80 Windräder 200 Meter hoch hinstellen. Und dann habe ich mir ein bisschen, wie ein Mikrofon bei mir am Parkplatz gestanden ist, wegen der Windmessung, wegen einem Geräusch Schlag gemacht. Und plötzlich bin ich draufgekommen, dass diese Windkrafträder, und das hat sich bis heute nichts geändert, einfach eine Katastrophe sind. Ökologisch, ökonomisch, für Menschen, bringt uns gar nichts. Das wird von in Österreich von der ID Windkraft gebetsmühlig die Unwahrheiten verbreitet. Viele Politiker, Medien springen drauf, wie toll die Windkraft ist. Wenn du aber da hinter die Kulissen schaust, siehst du, dass das eine reine Katastrophe ist. Und die Windkraft wird uns nicht retten. Im Gegenteil, die kostet uns das an, den einzigen Schatz, den wir in Österreich haben. Das ist die Natur und der Tourismus, das vertreibt uns. Und ich kann nur jeden Landwirt, der oft hineingetrieben wird, dass er einen Acker hergibt für Windkrafträder, davor warnen, weil die Rechnung kommt dann, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, weil dann muss er die ganzen tausenden Kubikmeter, die da pro Windrad entstehen, selber anbauen oder einen versiegelten Boden.
Und hast du damals in Niederösterreich gebaut oder hast du in Wien gewohnt? Oder bist du ursprünglich aus
Niederösterreich.
Niederösterreich,
genau. Ich bin aus also geboren bin ich in Wien. Ich habe die Kindheit auch in Wien, am Stadtrand von Wien, genau. Also ich habe einen Schritt gemacht, war in Niederösterreich, mit dem Wald gehabt. Und aufgewachsen, die Ferien habe ich immer in der Steiermark in Wenigzell verbracht, auf dem Bauernhof. Und habe immer schon die Liebe zur Steiermark gehabt und habe gewusst, irgendwann will ich da herziehen. Gewohnt habe ich in Niederösterreich jahrelang, da bin ich dann mit 19, 20 Jahren nach Niederösterreich gezogen. Aber die Firmen waren anfangs alle in Wien. Mhm. Aber es war auch schon klar, in der Pension bin ich in der Steiermark.
Ja, bist du in der Pension?
Nein, es ist halt ein bisschen schneller gegangen. Schneller gegangen.
Aber, wenn du einmal den Bezug hast, Wenigzell, wir haben ja selber eine Filiale in Wenigzell zum Beispiel und das ist so eine nette Gegend und so liebe Leute, also ich verstehe das total, dass du einmal irgendwie in deiner Kindheit und in deiner Jugend dir einfach eine Gegend aussuchst, du sagst, da bist du gern und du wirst da immer in Erinnerung
immer Verbindung.
Bleiben und immer eine Verbindung hast und wenn du dann die Möglichkeit hast. Und deshalb freut mich das also so sehr, dass du da bist, weil wir sind ja in Böller, Oststeiermark, und im Endeffekt der Martin hat sich einen Bauernhof gekauft, gleich auf der anderen Seite von Böllauer da. Das heißt, wir haben den Rabenwald. Dahinter kommt dann Stubenberg und der Kulm. Und hinterm Kulm ist in Martin seine neue Heimat. Und das ist ja total spannend, wie du zu dem gekommen bist. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was erzählen dazu.
Also geplant war es nie, dass ich Bauer wäre, muss ich auch schon ganz sagen. Obwohl ich damals, ich bin ja in Niederösterreich, da haben wir viele Bauern gehabt und ich habe relativ viel ich habe mir immer gedacht, ich muss Bauer werden. Das sind die dicksten Traktoren gefahren. Wir haben einen Bauer gehabt, das sind alles bei uns so Weinbauern. Der hat einen riesengroßen John Deere gehabt, nur dass er von Zaus in die Weinberge fahren oder zum Weinfeld fahren kann. Und ist dort am kleinen Traktor umgestiegen. Und ich habe gedacht, der müssen Geld verdienen, das ist unglaublich. Aber ich habe gedacht, okay, im nächsten Leben Bauer werde ich nie werden, weil das kann ich nie erlernen, wenn du dort aufwachst. Und war nicht das Ziel. Aber meine Frau und ich, das war zur Corona-Zeit, und da war der Verkauf von Grill Heaven schon in der Endphase, und gesagt, naja, suchen wir uns ein Haus in der Steiermark. Und wir haben fast 2 Jahre gesucht, 1,5 Jahre gesucht und eigentlich war die Suche schon wieder aufgegeben. Und dann hat mir ein Makler, der mir vorher schon 2 Objekte gezeigt hat, angerufen und gesagt, ich hätte vielleicht etwas, aber das ist ein bisschen schwierig, weil der Altbauer, der kann nicht loslassen. Und schau das einmal an. Und lustigerweise, Robert, wie wir den Quartatorausbildung gemacht haben, wie wir die Prüfung abgeschlossen haben, bin ich danach dorthin gefahren.
Ich weiß.
Und ich fahre dorthin und ich fahre auf den Kulm rauf und dann fahre ich dort auf die Hofstelle und ich war hin und weg und ich rufe meine Frau und sage, du, ich habe es gefunden. Ich habe nicht gewusst, wie groß das ist, was es kostet, ich habe nichts gewusst. Der Makler hat nur gesagt, fahr mich dorthin. Und ich sage meiner Frau, du, wir haben es gefunden. Ich habe es gefunden. Meine Frau sagt, was hast du gefunden? Ich habe gesagt, unsere Heimat. Geh auf, wo hast du denn das? Ich habe ein paar Fotos gemacht, bin zu Hause gefahren, habe das gezeigt, habe mit dem Bauern gar nicht geredet. Dann habe ich den Makler am Weg angerufen, habe gesagt, du, das würde mich schon sehr, sehr interessieren, kannst du uns das genauer zeigen? Und der hat dann wieder gesagt, aber du, pass auf, weißt, der Bauer kann nicht loslassen, ich zeige dir das gerne. Und dann haben wir uns am Wochenende einen kleinen Termin ausgemacht. Wir sind dorthin gefahren, ich habe den Bauern gesehen und der hat so richtig so bass geschaut, haben wir gesagt, ui, so ein kleiner Giftzwerg. Mittlerweile hat sich herausgestellt, das ist der herzlichste Mensch, den ich kennengelernt habe. Und auf jeden Fall fahren wir auf den Hof hin. Und unser Glück war, dass die Enkeln vom Bauern da waren. Und meine Frau und ich, wir lieben Kinder. Und wir haben mit denen geplaudert. Ich habe Gott sei Dank Schokolade, die habe ich immer bei mir, den Kindern alles angefüttert. Wir haben uns unterhalten, die waren 4 und 5 Jahre alt. Oder 3,5 und 5 Jahre. Ganz, ganz liebe kleine Enkelkinder oder da gehabt. Und dann sind wir halt, hat der Makler gesagt, ich zeige euch einmal das Grundstück. Und dann sind wir runtergegangen an den Berg und ich habe immer gesagt, nein, wann hört denn das auf? Und wir sind unten die Grundgrenzen abgegangen und dann nach 2 Stunden sage ich, du, ich kann nicht mehr, wann hört denn das auf? Außerdem, was machen wir mit so viel Felder, Acker, und ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Aber je weiter wir gegangen sind, unten war dann ein wunderbarer Buchenwald, also wir sind durch den Wald, das ist ein Bachal gewesen, und den oberen Teil wollte ich gar nicht sehen. Ich habe dann zum Makler gesagt, ja, also meine Frau, die ist überhaupt leicht zu begeistern, die liebt auch das Grüne. Geplant war ein kleines Haus mit, weiß ich nicht, 10.000 Quadratmeter Grund, damit wir ein bisschen Obst und so haben. Ausgestellt hat, dass es dann knapp 34 Hektar sind. Und eigentlich haben wir dann das Schicksal, weil wir gesagt haben, das werden wir nie bewirtschaften können. Wir können das nicht, ich bin kein Bauer, ich weiß nicht einmal, wie ein Traktoranhänger angehängt wird, wie soll das funktionieren. Haben wir aber das Schicksal eigentlich in die Hand vom Bauer gelegt und haben gesagt, na, wann er es uns dann doch verkauft, weil der Makler hat gesagt, er hat schon 15 Leute da gehabt, die hätten alle gekauft, aber er hat dann immer wieder gesagt, nein, den verkaufe ich nicht. Aber wir haben gesagt, wann er es dann verkauft, dann nehmen wir es. Und dann waren wir noch 2, 3 Mal dort und haben uns immer mehr angefreundet mit den Kindern und plötzlich auch mit ihm, hat er gesehen, okay. Und irgendwann, es war glaube ich so im November, da hat er den Makler angerufen, hat gesagt, also, wann es verkauft, dann verkaufe ich es nur denen. Und dann haben wir relativ rasch einen Vorvertrag gemacht, Dann haben wir es gekauft und plötzlich waren wir
Steirer.
Ja, also das ist immer so schade, da gibt es so ein schönes Lied, Steiermark, da bin ich her. Ich gröll das immer mit, habe aber ein total schlechtes Gewissen, weil ich bin ja trotzdem eigentlich Ausländer da in der Steiermark. Aber es ist einfach so schön, die Leute. Und das ist, wir leben, also ich sage wir leben da in einem Paradies, das sieht man oft
wir.
Nicht. Ja. Ja, das siehst du nicht. Und Steiermark ist die. Ich war nicht viel im Ausland, weil wir keine Zeit gehabt haben, aber Österreich haben wir doch bereist, Kärnten und so. Und es gibt nichts Schöneres als die Steiermark. Aber ich bin halt nicht da vorher.
Und jetzt hast du den Platz gefunden. Also,
ja, aber ich weiß nicht, ob ich laut mitsingen darf bei dem Lied.
Nein, du siehst im Endeffekt, unser Oststeiermark da ist vielfältig von dem allen. Im Grunde sind wir ein Teil der Steiermark, wo aber sich die ganze Steiermark drinnen vereint. Das heißt, wir haben Wein, wir haben Apfel, wir haben Viecher, wir haben einfach eine Mischwirtschaft in dieser Region.
Und das die Obst, das ist ja Wahnsinn.
Obst, alles. Ja. Und das ist selten. So was hast du selten. Und deshalb bin ich auch stolz und froh, dass ich in der Gegend daheim bin. Und wir haben uns ja eigentlich schon kennengelernt, bevor du da sesshaft geworden bist, einfach über die Leidenschaft zum Grillen. Und mir hat es umso mehr gefreut, wie du gesagt hast, nein, du hast es gefunden und es ist in der Steiermark. Und schätze ich sehr.
Weißt du, was auch cool ist? Wir kochen ja sehr, sehr gerne. Oder ich koche sehr, sehr gerne der Grill. Und seit, ich glaube, wir haben angefangen zu schauen, ob Anfang Mai kommt bei uns nichts am Teller, außer jetzt vielleicht das Salz oder Gewürze, das weiter als 3-4 Kilometer entfernt ist.
Cool. Zu dem Thema habe ich nämlich auch einen Wein da. Und zwar einen Grauburgunder vom Andreas Bosch. Und der Andreas Bosch ist ein Freund von mir, der ist auch vom Kulm daheim oder von deiner Gegend, aber von der anderen Seite, das heißt Richtung Bischelsdorf. Und der Andreas hat heuer gewonnen, den Winzer des Jahres in der Steiermark, was wirklich eine große Auszeichnung ist. Und ich habe da einen Wein, der heißt der Reife Wein und das Meer, weil der Andreas das immer so poetisch sieht. Und ich habe mir gedacht, wenn wir bei unserem Podcast halt immer was kurz trinken, probieren wir einen Wein aus der Nachbarschaft.
Da bin ich jetzt echt gespannt, weil eins muss ich sagen, ich trinke ja, ich habe ja gesagt, ich trinke nicht viel Alkohol, aber wenn, dann einen guten. Und mit Wein tue ich mir da total schwer. Ich habe auch einen Wein mitgebracht. Ott, ich glaube, den kennst du auch sogar persönlich.
Selbstverständlich.
Der ist ja in der Nähe von Dulen, Wagram, Feuersbrunn. Der ist biodynamisch, den werden wir dann auch kosten. Weil ich habe festgestellt, dass dort, wo du aufgewachsen bist, ich habe jetzt mit Leuten geredet, der Wein schmeckt da. Weil je weiter wir runterkommen, Südsteiermark, Burgenland, das ist für mich nicht trinkbar, weil es viel zu mineralisch ist. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist.
Nein.
Aber das ist einfach so mineralisch, dass ich das einfach warte, ich muss vorher meinen
Apfelsaft austrinken. Das geht ja schnell, du kannst einen Apfelsaft austrinken, aber ich habe mir gedacht, das passt gut, weil du kommst in eine neue Region und diese Region Kulm bietet ja auch Wein. Und das ist ja diese Vielfalt, was wir da in der Oststeiermark haben, dass wir nicht nur gute Bauern haben, die was jetzt da im Tierbereich sind, Obstbereich sind, sondern in dem vor allem Weinbereich sind. Und da siehst du auch, was wir alles haben da. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass du einen Riesling vom Ott mitgenommen hast, aus deiner alten Heimat. Und
Prost, ja.
Das werden wir verkosten.
Aber weil also, du gerade gesagt hast, weil es so Tiere gibt, ich fürchte, oder ich hoffe, vielleicht können wir das noch dann diskutieren. Ich bin gespannt, wie lange wir noch wirklich Tierwirtschaft haben da in der Steiermark. Das ist ja traurig, was da aktuell
passiert. Ja, das ist extrem traurig.
Also zum Wohl.
Zum Wohl einmal kosten wir mal den Wein aus der Heimat, aus der neuen Heimat.
Und da, ui, der ist aber gar nicht schlecht.
Ja, sag ich ja. Also der Andreas ist ein ganz netter Winzer, der was sich echt extrem...
Was ist das für...
Andreas Bosch.
Ja. Und Wäschriesling oder was ist das?
Grüne Grauburgunder, Grand Reserve, Ried Hollerberg.
Aber ist im Fassel gereift, oder?
Nein. Im Holzfassel, klar. Im Holz, also, ich lege dir das vor.
Sehr gut.
Der Andreas ist nämlich einer, der was das sehr poetisch sieht. Und er sagt da, Viele Tage und Nächte kämpft der Winzer im Keller für die Qualität seines Juwels. Wie auf einer Irrfahrt am Meer. Stolz sieht er am Ende Jahr für Jahr, wie dieser edle Tropfen die Genießer mit seinem Duft ködert. Gebildet über 24 Monate in französischer Eiche, quitte und kraftvoll mit Extrakt süßen Körper und sehr großem Potenzial.
Lassen
wir uns diesen Wein schmecken.
Der ist ein großen John Deere.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein kleiner Traktor. Aber du siehst, sehr poetisch gut. Und ja. Also einer, der sich echt beschäftigt damit in dieser Gegend. Und Hut ab, Andreas. Also super. Vielleicht hast du einen Podcast und ich glaube, er tut das nämlich, weil er macht das nämlich. Er hat mir gesagt, wenn er um 3 in der Früh in den Weinkeller geht und einmal eine Eingabe hat, dann hört er Podcasts, dann ist das schon sehr, sehr spannend. Also
Andreas, wir sind jetzt praktisch Nachbarn. Solltest du das hören, müssen wir uns kennenlernen.
So ist es. Einfach im Umfang mit einem Gurt. Das ja, ist genau. Nicht weit. Aber es ist sehr, 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 sehr gut, super ja. Qualität und das zeichnet unsere Region aus, dass wir so vielfältig sind. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass so Menschen wie du sagen, na, wir kommen in diese Region, wir siedeln uns da an und machen da was Gescheites draus und das ist einfach cool. Also das ist schon richtig ja, lässig.
Ich hatte einen Buschenschank auch.
Selbstverständlich.
Ich glaube, dass ich dort sogar schon...
Wunderschöne Aussichtslage Richtung Riegersburg. Also du siehst auf der Kulmseite Richtung Riegersburg, glaube ich. Und,
das ist ja irre, welche geilen, Entschuldigung, dass es so Buschenschank es da in der Gegend gibt.
Mit einem Megapreis-Leistungsverhältnis, wurscht, was für Seiten.
Ja, da genierst
gute Qualität.
Da genierst du oft wirklich zum Zahlen, weil du denkst, wie geht sich das aus?
Das ist für mich wieder... Für uns, ich bin da aufgewachsen in Böller, ist das eigentlich normal, aber du bist jetzt zu groß, so hart es klingt.
Ja, da habe ich und schon wieder.
Da, nein, Ausländer. Nur du kriegst es anders wahr. Du nimmst das wahr und du siehst einfach, wie dieses Preis-Leistungs-Verhältnis da einfach unglaublich ist. Und als Einheimischer sagst du, na gut, kriege ich halt einen Leberaufstrich Brot um 1 Euro, 20. Aber das ist nicht selbstverständlich.
Nein, und die Qualität vor allem.
Mit dieser Qualität.
Die ist irre.
Ja. Und was hat deine Family gesagt? Was haben deine Kinder gesagt? Wie du gesagt hast, wie kommen wir in die Steiermark? Oder generell, was machen deine Kinder zurzeit jetzt da?
Was haben die Kinder gesagt? Eigentlich, die haben das, weil wir sind natürlich, bevor wir es gekauft haben, sind wir schon mit den Kindern hergefahren und haben gesagt, das wäre unsere neue Heimat. Und beide waren gleich komplett hin und weg und haben gesagt, das ist ja absolut traumhaft. Haben natürlich auch nicht gewusst, dass es ein Bauernhof ist und was da alles auf uns zukommt. Aber sie sind jetzt eigentlich mehr bei uns als früher noch, weil sie einfach auch die Gegend so lieben. Und unser Sohn, der ist jetzt 25, der sucht noch so ein bisschen seinen Weg, hat verschiedene zum Schluss Medizinstudium begonnen, das hat er abgebrochen, weil es da nicht ist. Der hat mich auch damals im Grill Heaven, da habe ich einen kleinen Unfall gehabt, da bin ich einmal für 3 Monate ausgefallen, super unterstützt und das ist der geborene Verkäufer. Also ich kenne keinen, der derartig gut mit Menschen umgehen kann. Der verkauft wirklich den Chinesen oder natürlich den Eskimo im Kühlschrank. Aber nicht, weil er es einem auf Auftrag druckt, sondern weil der Eskimo da meint, den will ich wirklich und der wird einem auch was bringen. Ein genialer Verkäufer, schauen wir, wo es ihm hintreibt. Der wird, glaube ich, auch sich selbstständig machen. Ich hoffe es zumindest. Und unsere Tochter macht Karriere in der Küche, in der Gastronomie. Da bin ich ganz stolz. Die ist jetzt mit 20, eigentlich mit 19 hat es begonnen, der jüngste Küchenmeister Österreichs oder Küchenmeisterin Österreichs, vielleicht sogar Europas, hat nur in ganz, ganz tollen Häusern gearbeitet. Auch bei einem, ihr erstes Praktikum war ein Freund von uns, der Richie Rauch, Geschwister Rauch. Und der hat ihr eigentlich die Welt der Kulinarik gezeigt. Ich meine, unsere Tochter hat immer schon ein bisschen gesponnen. Die hat sich als Kind das Vanilleeis gezuckert. Die hat immer schon die Berufung, die hat in der Volksschule hat selber gemachte Torten verkauft. Der verkauft eh nicht, was der um 5 Euro. Und die ist dann in die Bergheidengasse gegangen, in so eine Hauswirtschaftsschule, hat dort Köchin gelernt, war beim Döllerer auch auf ein Praktikum, war jetzt beim Iwitsch 1,5 Jahre. Ist jetzt auf Zwischenstation Küchenchefin bei, ich sage nicht den Namen, in Kärnten, bei einem sehr renommierten Lokal in Vierhauben am Wörthersee und beginnt im Oktober in Franzen in Kopenhagen. Das ist, Entschuldigung, Stockholm. Das ist die 6. Restaurant der Welt aktuell.
Wahnsinn.
Also ihr Ziel ist, jüngste Sterneköchin Österreichs zu werden und das wird sie auch. Davon bin ich überzeugt. Die ist sehr, sehr zielstrebig und gut und ist auch völlig verrückt und darum sage ich auch nicht die Namen, wo sie arbeitet, weil sie arbeitet aktuell 100 Stunden und wenn das jetzt irgendein Arbeitsinspektor hört, wird er hellhörig. Aber die arbeitet aktuell 100 Stunden, aber nicht, weil sie muss, sondern weil sie will und das taugt ihr einfach. Und ich habe unseren Kindern immer schon gesagt, macht das, was euch Spaß macht, weil dann ist es keine Arbeit. Und da könnt ihr auch richtig reinbuttern. Ich hoffe nur in der Gastronomie nicht, dass er sich selbstständig macht, außer im kleinen Rahmen. Aber schauen wir mal.
Aber ich glaube, ich habe die Zoe, der Tochter, vor dir kennengelernt, weil ja. Wenn ich beim Ritchie Rauch gewesen bin als Lieferant oder als Freund oder wir gemeinsame Veranstaltungen gehabt habe, war sie schon dabei. Und da habe ich schon gesehen, dass sie Feier unterm Arsch hat, so wie ja. Man sich das so vorstellt. Und also deshalb kannst du wirklich sehr stolz sein auf sie und auf deinen Sohn, dass sie einfach diese Gene von dir mitgekriegt haben und einfach Gas geben. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube, mit Leidenschaft, wie wir alle haben, geht da schon was weiter. Und sie hat die besten Betriebe in Österreich, sagen wir mal, als Lehrherren gehabt. Und da siehst du was, lernst du was und du kannst du was machen draus. Also da kannst du sehr stolz sein auf deine Family und genauso wie sie stolz sein können auf die und auf das, was ihr gemeinsam gemacht habt.
Naja, also, was ist der Prophet im eigenen Land? Das sagt nichts. Es kommt selten die Frage nach Rat. Eigentlich einer der wenigen, die meine Tochter von mir wollte, war vor kurzem, wie sie dort halt als Küchenchefin angestellt wurde mit 20 Jahren, ruft sie mich in der Pause an und sagt, Papa, ich glaube, das kann ich nicht. Sag ich was? Und sagt, die sind alle Kopfgrässer, sind alles Männer, sind ältere Leute, wieso ich da Chefin spielen? Das funktioniert, kann doch doch nichts ausschaffen. Sag ich, du, Kompetenz hast, du weißt, wie es geht, oder verhalte dich respektvoll, bring deinen Humor rein und schau, dass du das Team formst. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, so wie ich es auch immer gemacht habe. Und red mit ihnen, was sie wollen, wie sie sich ihren Arbeitsplatz vorstellen. Und so, glaube ich, wirst du es schaffen. 2 Tage später hat es mir angerufen und sagt, du Papa, ich habe das genauso gemacht und ich habe jetzt alle bei mir an Bord. Und plötzlich hören die auf mich und fragen mich sogar, wie sie was machen sollen. Und das hat mich auch wahnsinnig stolz gemacht.
Da kannst du stolz sein. Das ist ja schön als Papa, dass du diese Tipps geben kannst, weil du auch selber schon gelernt hast und du selber einfach diese Erfahrung eigentlich in deinem eigenen Leib gespürt hast, was Mitarbeiter brauchen und wollen.
Ja, du musst dich nur auf deinen Bauch hören und der Unternehmer lernst du ja nicht, es gibt ja keine Schule. Nein, aber du musst mit den Leuten, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden respektvoll umgehen. Genau. Der eine braucht halt hin und wieder einen Arschtritt und der andere braucht die Streicheleinheiten, das ist so wie ein Fußballtrainer.
Ja.
Du musst deine Spieler kennen und musst dich auch selbst als Chef anpassen an deine Mannschaft. Und nur Gemeinschaft, glaubst du, meine Ziele hätte ich ohne meine Mitarbeiter erreicht?
Na, niemals. Chancenlos, bei keiner. Bei uns das Gleiche. Also es ist einfach eine Wertschätzung, eine gegenseitige und dass man gemeinsam einfach Sachen schafft. Und
natürlich gibt es das eine oder andere, sage jetzt einmal, Gefraß, der das ausnutzt, wenn du denen zu nett kommst. Aber das hast du ja überall. Und niemand ist, du weißt das selber, Robert, erst vor kurzem, jeder ist zu ersetzen und wenn du glaubst, oder du hast einen, ich sage jetzt einmal, Stinkstiefel an Bord, der halt die anderen attraktiert und der wird dann entlassen. Arbeiten die anderen Verbliebenen, die auch unter dem gelitten haben, noch viel, viel mehr und mit mehr Spaß, dass du das 5-mal wieder reinholst. Aber wichtig ist einfach,
dass irgendwie Respekt. Immer weitergeht.
Genau.
Und Respekt.
Genau.
Bist du eigentlich, wenn wir schon übers Grillen geredet haben, du bist dazugekommen, weil du einfach gesagt hast, du grüßt gern, von daheim aufgebaut, hast die Werbeagentur gehabt und hast nebenbei immer gegrillt und dann ist weitergegangen.
Jo.
Und was ist eigentlich dein Lieblingsprodukt am Griller?
Flanksteak.
Ja, das hört sich gut an.
Ein gutes Flanksteak am Griller, bah. Gut gereift, du weißt das ja eh selber, 3-4 Wochen gut durchzogen. dann hast du jedes Filet stehen.
Wenn ich bin beim Flatiron mittlerweile, das ist halt auch richtig gut.
Ja, ich bin in Pension, da komme ich
nicht mehr hin. Und man, es ist eine schwierige Frage für Menschen wie die, die was schon mit allen Grillern, die was gibt, überhaupt gegrillt haben. Aber ich stelle es dir trotzdem. Welcher Griller ist dein liebster Griller?
Ja, aber aktuell, ich hatte zur Hochblüte, wie nur im Grill Heaven an der Quelle gewesen bin, habe ich 12 Griller zu Hause gehabt.
Geil.
Übrig geblieben sind 3. Und zwar, wenn es schnell gehen soll, ein Gasgriller von Napoleon habe ich einen. Kennst du die Marken?
Ja.
Ganz, ganz tolle Griller, für mich die besten Gasgriller mit der Sizzlezone. Ideal für Steaks. So wird es keine Werbeveranstaltung sein.
Nein,
das ist so, wie man es denkt. Wenn es gut werden soll und ich habe Zeit, also wenn es schnell geht, Gasgriller, wenn ich Zeit habe, liebe ich das Big Green Egg. Du hast ja selber zwei.
3.
Das ist mit Kohle und das mit dieser Keramik, die Feuchtigkeit am Anfang speichert, dann beste Grillhändler, wie du weißt, gibt es aus dem Big Green Egg. Und wenn das Grillen zum Erlebnis werden soll und ein bisschen gesellschaftlich, dann habe ich mein O4. Also ein Gasgriller, ein Kohlegriller und ein Holzgriller. Und aktuell grille ich einfach am Boden mit einem Lagerfeuer und gebe die Kohle zur Seite, gebe einen Rost drauf und genauso gut.
Also wie im Endeffekt, da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, weil im Endeffekt ich habe die gleichen Dinger und ich glaube die Leidenschaft. Und es geht trotzdem im Endeffekt so cool, der Griller ist immer noch um das, wie die Qualität ist, was du drauflegst. Das ist eigentlich wurscht, ob es Gemüse, Fleisch, Würstel, was auch immer.
Würstel, das ist, was ich immer, weißt, wir haben, wie ich verkauft habe, weißt du, wir haben da Grillen verkauft, so 2.500 Euro. Und dann haben halt die Leute gesagt, was soll ich denn machen am Anfang? Und ich habe einer gesagt, Würsteln. Und die haben mich immer angeschaut. Ich habe gesagt, spinnst du, ich kaufe mir jetzt einen 2.000 Euro Grill und mache Würstel. Sag ich, Entschuldige, Österreich ist eine Würstelkultur, Käsekreiner, oder du hast ja auch so geile Brotwürstel und so. Ein Würstel, ist da schon jemals bei einer Grillerei ein Käsekreiner überblieben?
Nein.
Das gibt's nicht.
Nein, sonst ist es selber.
Ein Käsekreiner bleibt da nie über.
Nein, das ist so. Ja. Und egal, was für ein Griller das hast, ob jetzt wirklich nur einen Rost draufkriegt auf einer Glut oder einfach an deinen Es ist einfach die Qualität, was
aus was Schlechtes macht nichts Gutes.
Richtig. Das ist so. Aber trotzdem macht es einen Spaß, wenn du ein gutes Gerät hast. Also das ist im Endeffekt
ja
auch wieder das, wo es dich widerspiegelst, auch in unserer Freundschaft dann im Endeffekt, wo dann der was jetzt den Grillshop hat und ich als Griller oder als Fleischhocker dann wieder zusammenkommen, weil es einfach trotzdem die Leidenschaft ist, die gemeinsame. Und es geht dann darum, das Beste aus allem rauszuholen. Das heißt, beste Qualität, bester Griller, Spaß, Freude.
Und was ist am Griller, ja, ich habe immer gesagt, am warmen Griller, weil die Leute in die Kursen, bist jetzt per Du, bist per Sie, ist ja, da in der Steiermark ist ja leicht, da ist jeder
per Du.
Außer hat man auch gesagt, nur mit den Arschlöcher sind wir per Sie.
Ja.
aber am Griller in Wien, oder in Vösendorf, wo ich das Grill Heaven dann gehabt habe, da hatte ich von Politikern, von denen ich nicht so viel, egal, und Unternehmer, und die stehen alle am Griller, und der eine ist Aufsichtsratsvorsitzender einer Bank mit tausenden Mitarbeitern, und der ist mit dem Staplerfahrer per Du.
Genau.
Das ist das Schöne.
Weil es nicht um das geht, was du jetzt gerade tust, sondern um die Leidenschaft, die man so gemeinsam hat. Das ist so ähnlich, wie wenn man Harley Davidson fährt, das ist das Gleiche, dass du sagst, es geht um die Harley Davidson, um diese Leidenschaft des Motorradfahrens.
Ja, du und tust nicht, da halt mit dem gemeinsamen Reden ein bisschen schwer, da musst du mehr Pausen machen.
Du musst Pausen machen und wir haben halt deshalb auch, also diese Harley-Leidenschaft haben wir auch gemeinsam, der Martin und ich, und deshalb, weil wir weniger Zeit haben und gern miteinander reden, haben wir das aufs Grillen überbrochen, aber es ist das ähnliche Thema, dass du sagst, eigentlich geht es um das, was du gemeinsam machst und schaffst und nicht um Statussymbole irgendwie.
Genau.
Das ist cool.
Und das überhaupt, was Statussymbole betrifft, habe ich jetzt gerade eine Entwicklung, die ich von mir selber
nicht erwartet hätte.
Nicht erwartet habe. Jetzt als Bauer hast du plötzlich ganz, ganz andere Prioritäten. Und dadurch, dass unser Hof so abgelegen ist, habe ich kein Statussymbol, weil niemand was beweisen muss. Und ich habe das jetzt so festgestellt, dass viele Statussymbole du eigentlich nicht wegen dir kaufst oder habe ich nicht wegen mir gekauft, sondern nur, weil ich Nachbar zeigen wollte, weil der das auch gehabt hat.
Ja.
Und plötzlich habe ich eine Zufriedenheit in mir und eine Glücklichkeit ohne diesen ganzen Statussymbole. Bin erst am Wochenende bin ich gesessen mit auf der selbst zusammenzimmerten Backbank, habe in die Landschaft reingeschaut, auf der linken Seite mein Hund, auf der rechten Seite hat die Kotz geschnurrt, schnurrt schöner als jeder Achtzylinder. Und du bist glücklich und zufrieden, das hast du, weißt, ich habe alles gehabt, Porsche, Achtzylinder, alles, aber so zufrieden wie jetzt war ich mein Leben noch nie und habe das alles nicht.
Schön, also ich gehe ganz laut im Endeffekt, weil das sind auch so Momente, wo ich sage, wie schön ist das, wenn du so einen Podcast machst, weil wir haben oft schon gesagt, na, reden wir miteinander, Martin und ich, wir haben nie die Zeit gehabt dazu. Jetzt kennt ihr, was das Herz auch im Endeffekt ein Teil von dem Ganzen sein. Und mir geht es persönlich ganz gleich. Also wenn ich heimkomme und ich kann mich einfach mal hinsetzen, durchschnaufen und ich schaue einfach in die schöne Natur und bei uns daheim in die schöne Landschaft, Kinder sind da, meine Frau ist da, die Family ist da, kann ich einfach mittlerweile mehr entspannen, wie was ich mir jetzt auf irgendeiner Harley Davidson sitze und eine Runde fahre. Deshalb steht halt die mittlerweile mehr in der Garage. Aber es ist wirklich so. Und das sind einfach Prioritäten, glaube ich, die was sich im Leben verändern. Und was einfach das Leben lebenswert macht und spannend. Weil ich hätte mir auch nicht gedacht, wie gesagt, ich grille jetzt, sagen wir mal, seit 10 Jahren. Okay. Aber was ich jetzt in den letzten Jahren über das Grillen für Leidenschaft entwickelt habe, für mich selber, mich und den Betrieb neu erfunden habe, über dieses Thematikum, hätte ich mir selber nicht gedacht. Und ich freue mich jetzt über jeden Tag, weil wenn ich wieder am Griller stehe und ich kann Menschen einfach damit Freude bereiten, mit einer guten Qualität, mit einem geilen Griller, mit einer coolen Show, dann macht man das einfach einen Spaß. Und es sind einfach neue Gesichtspunkte im Leben, die was mir vor 7, 8 Jahren wahrscheinlich hätte ich mir nicht geglaubt. Und das ist das Schöne, dass du heute da bist, weil das ist genauso, wie es bei dir ist. Weil du weißt jetzt wahrscheinlich noch nicht, was in 7, 8 Jahren passiert in deiner neuen Landwirtschaft. Genau. Aber kannst du vielleicht unseren Hörern kurz erklären, was du vorhast oder was ist deine Idee? Du hast jetzt eine Landwirtschaft im Buch. Was machst du weiter?
Ich würde nur ganz gern vorher was anderes dazu beitragen, weil du sagst, die Einfachheit und das Essen. Dadurch, dass unsere Tochter ja immer schon so in der Kulinarik gewählt war, hat sie die zu ihrem 12. oder 13. Geburtstag ein Restaurant gewünscht. Dass wir dorthin gehen essen.
In Wien? Und,
nein, das war nicht in Wien, das war in Lissabon.
Okay.
Das war in Lissabon.
Damals schon.
Und damals, wir sind schon oft ganz gut essen gegangen, Business-Termine oder so, Steirereck, das war schon. Aber unsere Tochter hat es dazu gebracht, dass wir dann einige Jahre, 6, 7, 8 Jahre, ein- oder zweimal für 2 Tage nur, das ist das Einzige, was ich gesehen habe, großartig, weil wir ja an Städten, haben wir also eine Sternereise gemacht. Das heißt, wir sind in eine Stadt, eine europäische Stadt gefahren. Einmal war ich in Amerika, das brauche ich nie wieder. Und haben dort ein Sternelokale. Und da habe ich diese so Shishi-Küche, sagt man, glaube ich, da oft dazu, mit 1000 verschiedenen Produkten auf dem Teller. Geendet hat übrigens im Noma letztes Jahr Nummer 1 der Welt. Und das war wirklich das Ende für mich, weil ich brauche das alles nicht mehr. Und diese Einfachkeit, einfach am Griller, ich habe vor, das weißt du vielleicht gar nicht, ich habe vor ein paar Wochen Ripperl von dir geholt, von der Fleischerei. und habe ein Erdäpfelgulasch gemacht für die Nacht. Ich habe Besuch gehabt, mit dem Rippald gemacht und dann ein Erdäpfelgulasch. Einfacher geht es gar nicht. Und dann sind wir bei dem Feuer in der Tatschofen, habe ich das Erdäpfelgulasch gemacht. Und dann haben wir auf einen Schupfli für Erdäpfelgulasch und das war so, war schon in der Nacht, Sternschnuppen haben wir gesehen. Und da hast du plötzlich mit der Einfachkeit, und wir haben 20 Leute als Gäste gehabt, und du hast plötzlich gesehen, das Glitzern in die Augen, ein stinknormales, deppertes Erdäpfelgulasch im richtigen Rahmen, Lagerfeuer, das ist einfach geil.
Geil.
Geil. Und vorher die Ripperl, die auch total gut geworden sind, am Stehtisch, alle mit den Händen gegessen, da brauchst du das Ganze alles nicht. Und das ist einfach die Einfachkeit, so wie du vorher gesagt hast, die macht einfach zufriedener, glücklicher, als du isst jetzt, ja. Was wir aber eh nie gemacht haben, weil wir haben immer schon auf Regionalität geachtet, aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Hummer gegessen, obwohl ich echt schon sehr viel Sternereste habe, aber das mache ich einfach nicht, die da wochenlang auf Eis leben müssen und dann bei lebendigem Leib ins kochende Wasser kommen, dass du keinen Eiweißschock hast, das haben wir nie gegessen. Und, aber diese Einfachkeit, diese Regionalität, das ist einfach super geil.
In diesem Sinne gebe ich dir jetzt einmal ein gutes Wortwürschel von uns. Während dem Podcast, weil wir können ja reden und essen und trinken. Und genau das ist das, was ich an dir so schätze. Dass im Endeffekt, da lerne ich wirklich wieder dazu, weil wir da gleich denken, dass im Endeffekt die Qualität, was wir in der Region haben, so gut ist und wir da so viel machen können draus. Und einfach, wenn ich zu einem Buschenschank gehe und ein gutes Ruckwurstbrot mit Krenn ist und ein gutes Glas Wein dazu trinke, das ist herrlich. Und da brauche ich nicht irgendwas anderes, obwohl ich wirklich viele Freunde in der Sternengastronomie habe und ich schätze das alles sehr. Das heißt, das ist alles für mich Kunst, was sie machen, aber im Endeffekt taugt mir eine einfache Qualität. Und das ist die Geschichte wieder, was ich mit meinen Freunden habe. In der Sternengastronomie hast du mit deiner Tochter, weil die Tochter ist jetzt da in der Sternengastronomie als Küchenchefin. Und du bringst ihr wieder das Normale wieder retour. Und das ist schon cool. Also im Endeffekt glaube ich schon, dass in Zukunft sich die Gastronomie verändern wird und einfach eine gute, normale Qualität wieder mehr Wertigkeit kriegt. Und bitte nicht falsch verstehen, einfach 100 Punkte von irgendeinem Punkterler mit irgendeiner Spritzen von 15 Essenzen nicht sein, aber es geht um die Qualität. Und auch frische und einfach um den Produzenten im Hintergrund. Und ich glaube, das sollte man vielen Köchen schon auch wiederbringen, weiterbringen.
Die guten haben es aber eh schon erkannt.
Die kennen wir, das sind nicht unsere Freunde.
Ja, das sind deine Freunde. Aber wenn du jetzt also anschaust, die Top-Köche, die keine finanziellen Sorgen großartig haben, glauben wir zumindest. Das sind die, die auf Regionalität setzen. Ein Richard Rauch ist auch in der Sterneküche. Aber da. Der war einer der Ersten, der das ganze Tier verarbeitet.
Richie, shout out. Also ja. Kochkurse haben wir gemeinsam gemacht. Ja. Der Martin war dabei. Und,
Vor einem Monat war ich bei ihm.
Ja.
Der ist ja noch einmal auf ein Level gestiegen.
Ja.
Aber da kriegst du kein Kaviar, da kriegst du keine Languste. Der macht das. Alles mit regionalen Produkten, mit Gewürzen und die Kombinationen, das ist einfach ein Traum. Und das ist auch Shishi-Küche, aber auf einem Niveau, mit dem man leben kann. Weil, ja, ich isch schon gerne einen Kaviar, muss ich sagen, das schmeckt schon sehr, sehr gut.
Ja.
Aber so eine Languste oder irgend sowas, die man Fisch, ich meine, wir haben da in der Steiermark, ja, Saibling, Forelle. Ja,
viel gutes
bist du wahnsinnig.
Zur Steiermark zurückkehrend, war es immer eins von deinen Ziele, dass du sagst, du wirst Landwirt werden?
Nein, habe ich gesagt, da bin ich reingewachsen. Und ich bin ja damit völlig überfordert. Das muss ich auch offen so sagen. Ich habe schon zig Firmen gehabt, zig Firmen betreut, denen es schlecht gegangen ist. Und ich stehe ja. Ich muss wirklich sagen, 33 Hektar in der heutigen Zeit zu bewirtschaften, dass du davon leben kannst, das geht nicht. Das ist traurig, aber das geht nicht. Und das zipft mir auch aktuell total an, dass ich keine Lösung finde, außer jetzt über, Wir werden drei schöne Ferienhäuser hinstellen, sehr hochwertige, werden dort Grillkurse machen und Kochkurse, aber das mit den eigenen Produkten und regionalen Produkten. Aber dass ich sage, ich kann von der Gerste oder vom Weizen oder von dem oder von, oder Tierhaltung leben, na, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht.
Und bei 33 Hektar.
Ja, und wir haben. Das ist ja vielleicht eine lustige Geschichte oder eine weniger lustige Geschichte, wie wir den Bauernhof uns besichtigt haben, sind wir bei der zweiten oder dritten Besichtigung in einen Stall reingegangen. Und von den Bauern, was wir dann gekauft haben. Und der hat einen Schweinestall gehabt und einen Kuhstall. Und der erste Gedanke war, ich rufe jetzt sofort den Tierarzt da an, weil das ist ja Tierquälerei, was der da macht. Also die haben ja keinen Platz gehabt, obwohl er draußen, weiß ich, wie viel Hektar Wiesen gehabt hat. Und ich bin fuchsteufelswüde eigentlich rausgegangen und habe im Bauern geschnappt, habe gesagt, sag einmal, ist das notwendig, dass die aufeinander da stehen? Warum treibst du das nicht raus? Und er hat gesagt, kann ich mir nicht leisten. Ich habe ihm das auch schon gesagt, ich habe ihm richtig verurteilt deswegen. Meine Frau hat gesagt, wir müssen den Hof kaufen, um die Tiere zu befreien. Das war eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben. Aber ich kann mir das nicht leisten, habe ich jetzt erst festgestellt, weil wir mussten ja als Landwirt, sind wir jetzt ein Jahr in die Schule gegangen, meine Frau und ich, und haben jetzt dann abgeschlossen. Das war Vorgabe. Und da habe ich festgestellt, dass Tierwohl nicht leistbar ist in Österreich. Das war meine Arbeit zum Abschluss. Und das ist schon traurig, wenn du sagst, 33 Hektar und er hat recht gehabt, der hat es nicht leisten können, weil er hat die Viecher, wenn er die rausgetrieben hätten ihm so viel Futter zusammentreten, das er im Winter braucht hätte zum Verfuttern oder hat zum Verfuttern, der hat es nicht leisten können. Und da frage ich mich schon, in welcher Welt leben wir, dass Tier wohl nicht mehr leistbar ist, aber nicht für Endkonsumenten, weil für den ist es ja leistbar, aber für den Bauern. Und das ist, wo ich ein bisschen im Moment kämpfe. Ich selber, wir werden Händeln haben oder wir haben Händeln, aber Tiere kann ich mir einfach nicht leisten, dass ich die so unterbringe, dass ich sage, das ist eine artgerechte Haltung. Das ist traurig.
Ja, aber das ist ein System in Österreich.
Es kämpfen alle. Ich weiß nicht, wie viele Landwirte sterben jeden Tag oder geben auf?
Viele. Und deshalb ist ja wieder der Podcast, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute das hören, aber im Endeffekt hört es euch an und erzählt es bitte weiter, weil es liegt allen Menschen, die was ich beim Podcast da habe, heute Martin oder alle anderen, einfach extrem viel dran, dass wir die Landwirtschaft in Österreich erhalten, verbessern und einfach da ein Gefüge schaffen, dass der Bauer davon leben kann. Und deshalb taugt es mir so, dass ich jetzt in der Hektar.com Community bin, mit der Hektar Gang, mit meinen Freunden. Wir versuchen einfach mit dieser Marketingmöglichkeit einfach den Bauernstand, das Leben am Land und alles, was da rumgeht, einfach wieder hip zu machen. Und die Leute, und ich glaube, die jungen Leute, so wie der Tochter, das Bewusstsein ist schon wieder da, dass man für gute Lebensmittel einfach Geld ausgibt. Das Problem ist leider Gottes, glaube ich, 20 Jahre, 30 Jahre hinter uns, weil einfach mit Fleisch, wenn jetzt nur von Fleisch redet, oder es geht bei Gemüse und überall gleich so, dass einfach als Lebensmittel nichts mehr wert war. Und das Problem haben wir jetzt da. Und jetzt geht es an einen Neustart. Und dass wir vielleicht wirklich unsere Gedanken ein bisschen setzen und versuchen, neu zu starten und die Werte, was man sich jeder selber gibt, weil es ist nett, wenn du ein schönes Gewand hast, eine schöne Uhr, bla bla bla, aber eigentlich geht es darum, was du da selber isst und selber gibst. Und wenn du dem eine Wertigkeit schenkst, glaube ich, wirst du deinen Kindern und deiner Familie einfach noch mehr geben können.
Und Robert, ich glaube, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung und ich habe die Lösung in die Wiege gelegt bekommen, weil ich habe dir erzählt, Qualität war für uns nie ein Thema. Ich bin mit meinen Großeltern oder mit meinen Eltern am Wochenende ins Auto gesetzt worden, die haben in Wien gewohnt und wir sind aufs Land gefahren. Und mein Opa hat sich, wir haben dort Obst gekauft, wir haben Kirschen, wir haben Marillen, die Oma hat dann eingekocht, Marmeladen, alles Mögliche. Und wir haben auch das Fleisch dort geholt. Und ich glaube, die Leute müssten auf nichts verzichten, außer auf ihre Bequemlichkeit. Und das tut einer gar nicht so schlecht, weil genau. Es kann doch nicht sein, dass ich mich am Abend hinsetze und dann lasse ich mir meine sitz vom Fernseher und lasse mir die Pizza liefern. Und meine Kinder haben noch nie eine Kuh gesehen. Und jetzt sind wir wieder bei Qualität und Quantität. Wenn jetzt die Eltern die Qualität der Kindererziehung oder das, was die Kinder ein Recht drauf haben, das umsetzen, nämlich am Samstag vielleicht.
Am Markt gehen.
Oder ins Auto setzen und ich meine, wir sind da eine Stunde von Wien entfernt.
Ja.
Und kaufen direkt beim Landwirt. Ohne den großen Zwischenhändler, der drei Viertel des Geldes selber einsteckt.
Das kann er nehmen, kann er von.
Ja. Ja, da kannst du nicht leben. Wenn du aber jetzt zu einem hingehst, ich habe zum Beispiel einen Biohändl-Halter bei mir, der ist um die Ecken. Ich zahle fürs Händl, fürs Kilo 5 Euro. Beste Bioqualität zu einem Geschmack, was du so nicht kennst.
Ja.
Der hat aufgehört an Sparbilder, wie soll ich heißen, Adek zu verkaufen.
Ja.
Ist zurückgegangen, hat ein bisschen weniger, weil von denen hat er fürs Kilo Händel 2,50 Euro. Und der hat selber gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich meinen Händeln keinen Auslauf geben kann, weil ich nur auf Masse produzieren muss. Da pfeife ich drauf, hat die halberten Händeln mehr oder weniger nicht mehr nachbesetzt. Ist jetzt im Kleinen verdient jetzt besser, weil das hat sich herumgesprochen, da kommen sie von Graz überall her, kaufen die Händel. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, dass man unter Anführungszeichen kostengünstig, sondern zu einem fairen Preis gute Qualität kriegt. Die Leute müssen die Bequemlichkeit aufhören, die sollen sie ins Auto oder zum Flexbus oder wie die da alle heißen, einsetzen oder sollen sie zusammentun. Autos gibt es jetzt zum Ausbauen, sollen einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Also Äpfel bei uns kosten im Buch, bei Weiz, die Äpfel, das Kilo 1 Euro bis 1,20 Euro. Aber einer Qualität und dann gehe ich auch zum Großmarkt. Und zahlt mir für die Chile-Äpfel 3,40 Euro, habe ich jetzt gesehen. Na, das gibt's doch nicht.
Nein.
Und jetzt frage ich mich, aber warum die Städter oder nicht nur die Städter, auch die anderen nicht zu uns kommen und tolle Äpfel um 1 Euro oder 1,20 Euro kaufen, die ewig halten. Und so ist es mit Fleisch und so ist es mit Gemüse. Wir haben Pfirsiche und Marillen heuer gehabt und Zwetschgen kommen jetzt, die waren letztes Jahr. Einfach nur die Bequemlichkeit auf. Nicht in die Garnitur setzen und fernschauen, sondern so wie es meine Eltern gemacht haben, meine Eltern mit uns am Wochenende ins Land gefahren und haben sie die Lebensmittel gekauft zu einem viel, viel günstigeren Preis. Wir haben die Landwirte und darum bin ich auch wieder aufs Land, weil als Kind habe ich das im Bauernhof gesehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, wo wir beginnen müssen, umzudenken.
Ich bin ganz bei dir, weil das ist genau unser Problem, weil im Vergleich in unserer Fleischerei zu Supermärkten oder Discountern, wir sind ja gar nicht viel teurer. Ja, wir schneiden nur frisch auf.
Ja.
Das heißt, wir haben keine Mengenbegrenzungen, wir haben keine Kilobegrenzungen, du kannst kaufen, was du willst. Es geht nur um das, dass du selber zu uns kommst. Und das ist auch Zeit. Und dieses Zeitproblem wird viele Leute nicht haben. Und deshalb haben wir auch diesbezüglich Schwierigkeiten, Kunden zu kriegen. Und das hat nicht mit Geld zu tun.
Nein, nur die Bequemlichkeit.
Genau.
Ja. Und ich fahre aber gern zu dir, ich fahre auch eine halbe Stunde von mir oder 20 Minuten, weil ich weiß, bei dir kriege ich eine tolle Qualität. Händel kaufe ich bei mir beim Nachbarn.
Ja, genau. Unbedingt.
Ich habe jetzt das ist ein Bio-Pferdehof, der hat ein paar Schweine dort gekommen, aber wenn ich ein gutes Rind, Flanksteak, oder was hast du vorher gesagt?
So Flat Iron.
Dann komme ich zu dir.
Dann sagst du es mal.
Ja.
Nur was sagst du? Jetzt, du investierst in einen Bauernhof. Du willst da was Cooles machen im Buch. Was sind die Ziele für deinen Bauernhof? Oder was sind deine Ziele in diesem Projekt?
Also ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass ich als typischer Landwirt davon leben kann. Aber ich muss ja von was leben. Wenn ich jetzt 33 Hektar habe, das sind ja Kosten, die du hast. Allein ich, was ich an Krankenkasse zahle, für, obwohl ich nicht einmal einen Euro verdiene, muss ich an Krankenkasse abführen.
Ja.
Und irgendwas musst du ja auch, ich meine, ich kann mir mal wurscht und das alles selber machen, aber eine Seife oder ein Waschmittel muss ich jetzt kaufen. Das heißt, wir brauchen ein Geld. Und,
jetzt, von mir kriege ich es auch
nicht. jetzt haben wir gesagt, okay, wir werden bei Kochen und Essen ist ja, da kennen wir sie aus. Brauche ich nicht was Neues jetzt lernen. Wir werden drei schöne Chalets bauen oder Bauernhäuser, kleine, die wir vermieten, 100 Quadratmeter. Und werden den Leuten einfach Ruhe, unseren Gästen Ruhe und die Kulinarik näher bringen. Wir werden Koch- und Grillkurse dazu anbieten, die das machen wollen. Und die anderen werden dort einfach hoffentlich eine schöne, ruhige Zeit verbringen mit regionalen Essen. Und ich glaube, das wird ganz gut laufen. Ein Hotel darf ich nicht machen, will ich nicht machen. Also wir werden im Kleinen und vielleicht irgendwann einmal, wann unsere Tochter von der Reise zurückkommt, wir werden da vielleicht so für geschlossenen Gruppen, 20, 25 Leute vielleicht, so Kulinarikreisen oder Freitag, Samstag so geschlossene Gesellschaften, die mit schöner Küche verwöhnen, ohne dass ich jetzt in die Gastronomie möchte.
Aber ich kann nur sagen, die Lage ist ein Traum, also mit Blick auf den Zetz, unglaublich schön beim Martin, herrlich.
Ja, und aber wir brauchen noch gut ein, zwei Jahre, bis es soweit ist.
Da können wir vielleicht noch einen Podcast machen.
Ja, genau, bei mir dann.
Bei dir, genau. Aber Bio war dir schon immer wichtig und Bio ist ein Thema, wo du sagst, das ist die Zukunft.
Bio war für mich immer schon wichtig, ohne es zu wissen. Weil ich gute Lebensmittel wollte und gute Lebensmittel kriegst du nur im Bio-Bereich. Vom Geschmack her. Von der Qualität. Du brauchst jetzt nur Bio-Tomaten, wo auf einer Rispen, weiß ich nicht, 10 Tomaten oben sind oder Paradeiser und bei einer Nicht-Bio hast du 60, 70 oben. Aber jede Pflanze hat nur eine Möglichkeit, die Geschmacksstoffe abzugeben. Das heißt, Bio war für mich immer schon ein Thema. Man darf aber, und das ist auch, was mir jetzt im Moment ein bisschen, was ich jetzt so merke, ab zum Problem wird, dass die Industrie jetzt plötzlich Bio als das Allheilmittel verkauft. Bio ist nur für uns Menschen gut, nicht fürs Tier. Und ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir Fleisch essen, das Tier auch gut gelebt haben muss und von der Geburt bis zum Schlachten einfach fair behandelt. Und Bio ist nicht gleich Tierwohl. Bio ist wichtig für uns. Es ist auch gut, dass die Viecher, Bio-Viecher, was Gutes essen, aber was Platzbedarf betrifft, ist Bio nicht gut. Das ist ein paar Prozentel mehr Platz. Also für mich wäre es also eine Mischung zwischen Bio, Obst, Gemüse, Wein, wie wir merken. Mhm. Ich habe auch einen guten Wein mitgebracht, Biodiversität vom Ort. Aber beim Fleisch müssen wir wirklich auf Tierwohl schauen. Und das verstehe ich auch genau. Nicht ganz, seit 4 Jahren sind es, liegt eigentlich in die Schublade der Armer eine Tierwohlkennzeichnung, wie Ampelsystem, so wie beim Kühlschrank. Und die Industrie, die Gastronomie und interessanterweise auch die Landwirtschaft weigern sich gegen diese Tierwohlkennzeichnung. Und das verstehe ich einfach nicht, weil wenn ich, und ich glaube, dass die Konsumenten durchaus bereit sind, 1-2 Euro mehr auszugeben, wenn sie sehen, dass das Tier wirklich fein gelebt hat.
Bin ich ganz bei dir.
Und da verstehe ich nicht, warum da die Politik wieder komplett versagt. Ja, ich meine, es war auch wichtig bei der Gastronomie, du hast ganz genau gesehen, dass die Lokale, die hochwertiger sind, Sterne oder Hauben, die haben schon auf der ersten oder auf der letzten Seite stehen, wo sie die Ware her haben. Nur der es nicht draufschreibt, der hat natürlich was zu verbergen, aber da gehe ich auch nicht rein.
Wir schon, aber...
Was wir schon?
Na, du und ich, wir gingen
ins Lokal
genau. Nicht rein, aber das ist halt ein Massenphänomen und die Masse wird wahrscheinlich anders denken und das ist das Schwierige. Und dann Hut zu.
Ich habe so auch in der Familie. Meine Eltern haben mir ganz stolz erzählt, sie waren jetzt bei einem Möbelhaus und haben einen Grillteller gekriegt um 6 Euro. Mhm. Da war Rindfleisch, Würsteln, Schweinefleisch, Pommes. Wir haben es gar nicht essen können, der Papa und ich, hat mir die Mama gesagt. Und dann habe ich einmal klar gemacht, was sie damit unterstützt, wenn sie um 6 Euro einen Grillteller isst, nämlich Tierleid. Und das muss einfach meiner Meinung nach, diese EU und unsere Regierung, die drücken uns so viele Blödheiten auf, dass jetzt bei einem, bei den Plastikflaschen der Deckel nicht mehr zum Abschrauben ist, der muss haften. Ich schiebe die Hälfte daneben, seit das oben ist. Lauter so Idiotien drängen sie uns auf.
Ja.
Aber statt sie jetzt sagen, so und jetzt gehen wir auf Tierwohl und es ist uns egal, ob da jetzt Widerstand ist, das machen sie nicht.
Nein, das ist schwierig. Wahnsinn.
Das gibt es doch nicht.
Ja.
Aber genauso, wenn da brauchen wir einen eigenen Podcast, was da jetzt. Habe ich gesagt, Podcast?
Podcast,
Podcast. Mein erster Podcast und ich muss ja sagen, ich war schon im Fernsehen, im Radio, total cool.
Bei dir ist und das wirklich viel cooler. Wie findest du das beim Podcast?
Ich finde merke das gar nicht.
Eben, weil wir einfach so gemütlich miteinander reden und
ich brauche mir nur nichts so essen, weil es cool. So schmatzig.
Nein, du kannst dazu gehen. Also, zu uns, ihr wisst ja, Wurstgeflüster Podcast gehört immer Wurst dazu und was dann kurz zum Trinken. Und der Martin und ich auch, wir sind ja die ersten Kortatore Österreichs. Wir haben die Ehre gehabt, die erste Ausbildung zu machen. Und der Ronny Paulusch hat das mit uns gemeinsam perfekt gemacht. Das war bei Vulcano in Feldbach. Und jetzt habe ich immer gedacht, ich nehme Schinken mit für ihn und auch für mich.
Es riecht so gut,
das kennt. Und ich habe jetzt auch, deshalb, er kann jetzt einmal genießen. Also ich habe ein Prosciutto
von uns mitgenommen. Kurz, weil dann kann ich
genau, schmerzen. Von der Familie Prolongo aus San Daniele, weil wir haben ja unseren Prosciutto-Produzenten in Italien, der was uns dann ganz gut macht. Und ein Borghetta von Buchberger. Das ist jetzt ein Bauch mit Karree, mit regionalen Kräutern und ein bisschen so italienisch-steirisches Schinkengericht. Ja, ja. Also das ist unseres. Und die Schinken in San Daniele habe ich jetzt von unserer Partnerfirma, weil da die Problematik die ist, dass genau in San Daniele, deshalb ist dieser Schinken ja sehr gut und erfolgreich, dass die Luft von den Alpen kalt ist, die salzige Luft vom Meer kommt und da im Endeffekt dann einfach in dieser Region um San Daniele auch auf normalen Methoden Luftfeuchtigkeit und Salzigkeit in Räumen entsteht, was diese Traditionsunternehmen haben und so einen guten Schinken machen draus. Und ich war selber dort mit meinem Papa, wir haben uns das angeschaut und der Papa Senior von der Familie Pralonga war dort und die haben wirklich so, wenn sie früher kennt, so Rollos mit so einem Bandelzug, der macht auf und zu.
Und nur weiter, das schmeckt hervorragend.
Martin Kressen dabei, der macht einfach die Luftfeuchtigkeit mit diesem Zug, mit den Fenstern, geht jeden Tag dorthin und die Leute wissen dort genau, wie sie es machen, weil es einfach gelebte Tradition ist. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, suche ich mir meine Partner und das schmeckt einfach gut. Und ein Schinken, wie zum Beispiel diesen Borghetta, können wir wieder in der Steiermark gut machen, weil wir haben ein gutes Bauchfleisch, wir haben ein gutes Karree, gute Kräuter und machen das vor Ort. Und der Martin und ich sind ein Cortatore und das ist auch wieder eine eigene Geschichte. Der Cortador ist der spanische Schinkenschneider. Also in Spanien eine eigene Berufsausbildung, in Österreich hat es das noch nicht gegeben, das sind wir die Ersten. Das sind einfach Menschen, die was einen Schinken am Knochen perfekt schneiden, an Teller anrichten und den Gästen bei Feiern servieren. Und in Spanien hat dieses Berufsbild einfach Tradition und da ist einfach der Cortador einfach ein wichtiger Mensch, der was bei Feiern, Hochzeiten da ist. Und wir haben dankenderweise die erste Ausbildung, was das betrifft, in Österreich gemacht und haben das mit einem
Socks
ausgezeichneten Erfolg geschafft, der Martin und ich.
Und, nicht jeder.
Nicht jeder, aber es war sehr eine schöne Woche und eine Woche, die mich auch in dieser Thematik der Qualität einfach weitergebracht hat. Und wie der Martin schon gesagt hat, in Spanien ist auch so, die High Quality ist natürlich, das sind ihr Schweindl mit einem Iberico-Schweindl, Pelota-Schinken, Eichelmast. Also mir fällt da gerade der Gaumen zusammen vor lauter Freude, dass man sowas essen kann. Und sowas isst man nicht oft, aber das ist einfach eine Wertigkeit dem Tier gegenüber, weil die einfach in diesen Eichelwäldern leben und denen geht es einfach gut. Den Schweindel, der muss dann wieder einen guten Schinken hergeben. Problem ist auch in Spanien, und das ist wie bei uns, dass es vielleicht 1% für die ganzen Schweindel in Spanien sind. Und diesbezüglich sollte man arbeiten dafür, einfach die Qualität zu steigern. Und das ist ja der Grund dieses Podcasts, dass ihr einfach Bescheid wisst über diese Züchtungsvarianten und dass wir einfach da Schritt für Schritt in Richtung gute Qualität kommen. Oder Martin?
Ja, du hast es so wunderschön gesagt. Ich habe daneben gegessen. Das ist. Und wenn ich schon Ware importiere, dann muss er hohe Qualität haben. Und nicht dieses grauperte amerikanische oder brasilianische Fleisch, 15,90 Euro Tiefkühl Lungenbraten aus Brasilien. Da kriege ich die Krise. Das gehört ja verboten. Warum importiere ich Fleisch oder Äpfel oder was weiß ich, da aus Amerika, Brasilien und was ich, wenn ich selber da eine super Qualität habe? Das ist doch hirnrissig. Wenn ich was importiere, dann muss er tolle Qualität haben. Und der Serrano, den du hast, der ist super. Und den Pelota aus Spanien, das gönne ich mir zu Weihnachten. Da hole ich mir einen Schinken. Tut mir zwar immer weh, weil das muss importiert werden. Wenn ich irgendeinen Freund habe, der vorher da nach Spanien kommt, sage ich es immer im Oktober, November, bitte nimm mir so ein Haxerl mit. Das ist halt schon, das muss man einmal geschmeckt haben. Das kriege ich halt in Österreich nicht. Andere Geschmacksrichtung. Aber auch super Qualität.
Dort, und um das geht es auch wieder, weil die Menschen dort leben auch Regionalität, leben Qualität. Und warum sollen wir es nicht essen?
Genau.
Es wäre gute Flaschen Wein aus Frankreich oder Spanien, auch gut schmeckt. Ich würde das nicht eingrenzen. Es geht immer um die Qualität, wie vor Ort einfach umgegangen wird mit den Lebewesen, genau. Und auch mit dem Produkt selber. Und ja, das ist aber im Endeffekt bei uns auch schon in einer richtig guten, also wir sind schon gut dabei.
Voll.
In der Steiermark. Und was gefällt dir in der Steiermark so gut?